ganz am Ende waren tatsächlich Gewehrschüsse. Ich finde sie vielleicht auch gerade wegen so internalisierter Rollenbilder gar nicht so einfach zu beantworten.
Few minutes after the gender reveal, they were discussing immigration.
Half a year I was in the hospital. I don't really feel much regarding this topic anymore.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Tränkler.
Na, Maria?
Na, Anastasia?
Ich dachte, wir starten diese Folge mit etwas, was im Grunde das Gegenteil von einer Icebreaker-Frage ist.
Oh oh.
Nämlich, würdest du für Deutschland kämpfen?
Wir haben uns jetzt einen Monat lang nicht gesehen. Das ist die erste Frage, die dir einfällt?
Ja.
Okay. Also du meinst jetzt so richtig in der Bundeswehr als Soldatin?
Genau.
Okay. Das am frühen Morgen. Tatsächlich bekommt man diese Frage ja als Frau gar nicht so häufig gestellt, ne? Was eigentlich im Jahr 2025 ein Unding ist. Aber ich muss gestehen, ich finde sie vielleicht auch gerade wegen so internalisierter Rollenbilder gar nicht so einfach zu beantworten.
Ja, verstehe ich gut. Geht mir eingehend ganz ähnlich.
Ja, also ich meine, für mich steht fest, ich würde schon was dazu beitragen wollen, um Europa im Ernstfall zu verteidigen. Aber in welcher Form, weiß ich nicht. Ich weiß jedenfalls, dass ich miserabel im Schießen bin, for sure. Ich war nämlich mal in Litauen mit Freunden in so einer Schießhalle. Und ich kann dir sagen, die Zielscheibe habe ich mit großem Selbstbewusstsein verfehlt. Andererseits gibt es in der Armee natürlich auch noch andere Posten als Scharfschützen. Ja, aber du merkst, es fällt mir schwer, deine Icebreaker-Frage zu beantworten. Aber wie ist es denn bei dir?
Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. In erster Linie würde ich mir schon mal wünschen, dass wir gar nicht so weit kommen, dass sich Deutschland in einem Verteidigungsfall befindet.
Die Frage, dienen oder nicht, oder auch spezifischer Wehrpflicht oder nicht, die wird ja gerade die ganze Zeit diskutiert. Wir hier in unserem kleinen Hamburger Podcast-Zimmer haben das Privileg, das auf einer eher theoretischen Was-wäre-wenn-Ebene zu diskutieren. Aber in dem Land, über das wir heute in unserer fünften Folge von Gen East sprechen, da ist es anders. Dort betrifft die Wehrpflicht und das Thema Krieg so gut wie jede Familie.
Und nein, wir sprechen nicht über die Ukraine, sondern über Armenien. Das kleine Land im Südkaukasus, das in direkter Nachbarschaft zu Georgien ist. Dorthin haben wir euch ja in Episode 2 mitgenommen.
Weitere Nachbarländer von Armenien, das sind die Türkei, Iran und Aserbaidschan. Das Land, mit dem sich Armenien seit Jahrzehnten, ja, manche würden sogar sagen seit Jahrhunderten, im Clinch befindet.
Was womöglich nun ein Ende haben könnte. Wobei wir hier womöglich und könnte betonen müssen. Armenien und Aserbaidschan befinden sich nämlich im Prozess um einen möglichen Friedensdeal. Und das mit Hilfe von.
It's a long time, 35 years. They fought and now they're friends.
Donald Trump, dem ehrgeizigen Bewerber um den Friedensnobelpreis. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor und gibt mir täglich grüßtes Murmeltier-Vibes. Also ich meine, Trump, Krieg, Frieden, Friedensbemühungen.
Ja, true. Aber keine Sorge, Folge 5 wird keine geopolitische Analyse. Im Gegenteil. Heute soll es vor allem um gesellschaftliche Aspekte gehen, und zwar um die Frage, was macht Krieg mit einer Gesellschaft? Das wollen wir am Beispiel von Armenien besprechen.
Uns interessiert dabei vor allem, wie hat der jahrzehntelange Konflikt und Krieg mit Aserbaidschan die Gesellschaft dort verändert? Wie steht's um die Veteranen der Karabachkriege? Was haben sie erlebt und wie wirkt sich das alles auch auf das Thema Männlichkeit aus?
Wer hätte gedacht, dass wir so schnell eine ganze Folge über Männer machen und unsere Gästeauswahl ausnahmsweise bewusst sehr männlich gestalten?
In dieser Folge hört ihr deswegen Narek, einen jungen Politikanalysten, den du, Anastasia, in Armenien kennengelernt hast. Er wird uns die aktuelle Situation in Armenien einordnen und über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Kriege sprechen.
Und Kolja, ein Veteran des Zweiten Karabachkriegs, der hat über seine Zeit als Soldat nämlich ein Buch geschrieben, das in Armenien einen ziemlichen Nerv getroffen hat.
Vorher machen wir aber natürlich auch nochmal einen Rückblick. Wir wollen alle abholen und erklären, wie kam es eigentlich zu dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Und wir berichten über die Gegenwart, genauer über meine Reise nach Armenien, wo ich vergangenen Juni war.
The fenced border between Armenia and Turkey today.
Das, was ihr eben gehört habt, war Armenien. Jedenfalls in Eindrücken, die ich bei meiner Reise Ende Juni gesammelt habe. Da habe ich noch in Teilen als freie Journalistin gearbeitet und konnte deshalb an einer Recherchereise der Friedrich-Ebert-Stiftung teilnehmen. Was ich an der Stelle dazu sagen will, die Stiftung hat die Reise organisiert und bezahlt. Gemeinsam mit anderen Journalistinnen und Journalisten war ich dann eine Woche vor Ort in Armenien. Erst in Jerewan, also der Hauptstadt, und dann in den Regionen.
Die Töne klangen ja nach einer echt wilden Mischung, also Musik, eine Guidetour und am Ende waren das Schüsse?
Ja, das ganz am Ende, was ihr da gehört habt, waren tatsächlich Gewehrschüsse aus einem Video, das uns eine Dorfbewohnerin an der Grenze zu Aserbaidschan gezeigt hat. Sie lebt dort mit ihrer Familie und hat gefilmt, wie ihr Kind nachts auf die Schüsse reagiert. Diese Kinderstimme, die ihr am Ende hört, ist immer das Kind, was diese Gewehrschüsse nachahmt. Die haben sich da schon so krass dran gewöhnt, das passiert, wie sie erzählt hat, recht häufig in der Nacht. Und im Juni, als ich da war, haben die Soldaten auf aserbaidschanischer Seite eben noch immer regelmäßig diese Gewehrschüsse abgegeben. Meist in die Luft zur Einschüchterung. Es wurden aber auch schon Häuser in der Grenzregion getroffen, auch außerhalb der beiden Karabachkriege.
Armenien und Aserbaidschan sind seit Jahrzehnten, manche würden sagen seit Jahrhunderten, verfeindet. Immer wieder kam es zu bewaffneten Konflikten, dem Krieg in den 90er Jahren, dem Krieg 2020 und schließlich zur Blockade von Bergkarabach im Jahr 2023.
Bergkarabach, auch Artsakh genannt, steht im Mittelpunkt dieses Konflikts und befindet sich quasi zwischen den beiden Ländern. Völkerrechtlich gehört die Region zu Aserbaidschan. Bis 2023 war sie aber mehrheitlich armenisch bevölkert. Und Bergkarabach verstand sich als eigenständige Republik, die jedoch weder von Armenien noch von Aserbaidschan anerkannt wurde.
Was dann 2023 passiert ist?
The civilian population is now facing a lack of life-saving medication.
Wieder müssen viele Armenier ihre Heimat Bergkarabach verlassen, wie schon 2020 bei den letzten militärischen Auseinandersetzungen.
Aserbaidschan führte eine militärische Offensive in Bergkarabach durch und blockierte 9 Monate lang die einzige Zufahrtsstraße, die Armenien mit Bergkarabach verbindet. Die armenische Bevölkerung dort war dadurch von lebensnotwendigen Gütern abgeschnitten, also Hygieneartikeln, Medikamenten und vor allem Lebensmitteln.
Als wir in Jerewan waren, waren wir tatsächlich in so einem Restaurant, das von Geflüchteten aus Bergkarabach geführt wird. Und da kochen die Speisen, die für die Region ganz typisch sind. Ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, aber ein Gericht, das Djengalovhats heißt. Das ist so traditionelles armenisches Fladenbrot, das kennt man ja, mit so einer ganz bestimmten Kräuterfüllung. Mega, mega lecker. Und die Besitzerin hat uns erzählt, wie sie die Blockade und auch diesen Hunger erlebt hat, was
krass,
ganz schön heftig war. Sie hat uns zum Beispiel so Essensmarken gezeigt, die an die Bevölkerung verteilt wurde und so. Ein Beispiel, was sie nannte, war, dass jede Familie im Monat eigentlich so 3 Kilo Gemüse hätte bekommen müssen. Tatsächlich gab es aber gar nicht so viel Gemüse, dass jeder jetzt irgendwie so 3 Kilogramm bekommen hat. Und das war mit anderen Lebensmitteln, anderen Gütern wohl ähnlich. Auch fehlte es am Benzin. Also die Leute mussten sich auf Fahrrädern fortbewegen, was gravierend ist, wenn man bedenkt, wie viele medizinische Notfälle es ja auch in der Zeit gab. Also wenn jemand verletzt ist oder einfach einen Notfall hat aufgrund der Mangelernährung, den irgendwie zu einem Krankenhaus oder irgendeinen Spot zu bringen, wo Ärzte sind.
Ja, auf dem Fahrrad verrückt.
Total. Und dann hat sie das alles so erzählt und danach haben wir gegessen. Und das war irgendwie eine ganz schön crazy Situation, weil der ganze Tisch war mega prall gedeckt, so mit armenischen Lebensmitteln. Und genau davor hat sie uns das alles erzählt und man hat schon ehrlicherweise einfach sehr viel bewusster gegessen.
Ja, glaube ich dir sofort. Klingt nach einer bewegenden, krassen Erfahrung. Ja, und die Blockade in Bergkarabach, die endete dann damit, dass mehr als 100.000 Menschen dann schließlich fliehen mussten. Heute leben dort nur noch eine Handvoll Armenier, vor allem alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen die Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach heute deshalb als ethnische Säuberung.
Im ersten Karabachkrieg starben Schätzungen zufolge in den 90er Jahren insgesamt 30.000 Menschen. Im zweiten Karabachkrieg 2020 binnen 44 Tagen mehr als 6.600. Das sind irre Zahlen für eine sehr überschaubare Region. Also einmal zur Einordnung. In Aserbaidschan leben etwas mehr als 10 Millionen Menschen, in Armenien aber nur etwa 3 Millionen.
Und damit leben tatsächlich mehr Armenier im Ausland als im Inland. Die Diaspora umfasst nämlich zwischen 5 und 10 Millionen Menschen. Die Gründe dafür sind sowohl historisch als auch gesellschaftlich. 1915 und 16 kamen mehr als die Hälfte der 1,5 bis 2 Millionen Armenier im Osmanischen Reich bei einem Genozid ums Leben. Die Überlebenden flohen teils in die ganze Welt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Kollaps der Sowjetunion dann und die Kriege, die folgten, sind weitere Gründe dafür, dass viele Menschen ausgewandert sind und ja, teils noch immer auswandern.
Die armenische Diaspora ist also riesig. Und einer, der als Kind und Jugendlicher Teil davon war, ist Kolja Stepanjan. Er ist in einer armenischen Familie in Moskau aufgewachsen und entschied als junger Erwachsener nach Armenien zu ziehen.
Okay, so my name is Kolya. I was born in Moscow. And when I was 21, I moved to Armenia. I got my citizenship and was shipped off for 2-year conscription service. So while 3 months into conscription service, the war started. So I went through 2020 Karabakh War. And an interesting story happened with me and my friends. So 70 days we were behind the enemy lines, let's say. We were surrounded by enemies. So I wrote a book about it, a story, which was published in February of this year.
Als Kolja 21 wurde, entschied er also nach Armenien auszuwandern und dort leistete er dann 2 Jahre lang freiwillig Wehrdienst. Es war also sein eigener Wunsch, in die Armee zu gehen.
Dann begann der zweite Karabachkrieg 2020, wo Kolja und seine Kameraden 70 Tage lang verschwanden.
Sie waren hinter der feindlichen Linie, wie Kolja dir erzählt hat, also von aserbaidschanischen Soldaten umstellt. Wochenlang kämpften sie ums Überleben. Sie schliefen im Wald, entflohen mehrmals aserbaidschanischen Soldaten, sahen Kameraden sterben. Am Ende verlor Kolja seine beiden Beine, weil sie ihm abgefroren sind, ehe die Einheit gerettet wurde. Heute lebt er mit Prothesen. Über all das hat er dann ein ziemlich beeindruckendes Buch geschrieben. Es heißt Wo und ist dieses Jahr erschienen. In Armenien hat es, wie gesagt, einen ziemlichen Nerv getroffen.
Hier haben wir einen Ausschnitt aus dem Buch auf Deutsch übersetzt.
Ich befinde mich in der Nähe der Stadt Hadrut. Wo diese Stadt ist? Nun, die Aserbaidschaner würden sagen, in Aserbaidschan. Die Armenier würden sagen, in Armenien. Und das ist schon das ganze Problem. Ich bin übrigens Armenier. Mit einer Gruppe von 21 Mann verstecke ich mich nach einer verlorenen Schlacht in einer Schlucht. Um uns herum sind Hügel und Berge. Überall liegen Tote und tödlich Verletzte. Auf den Anhöhen ist der Feind. Wir sind in der Falle. Die Aserbaidschaner sind viele. Sie haben den Weg zu unseren Leuten abgeschnitten. Wir können sie hören. Wir können auch unsere Verwundeten hören. Unsere Brüder in den letzten Stunden ihres Lebens. Ein vielstimmiges Stöhnen hallt durch die Schlucht. Das Schlimmste ist der Geruch. Der Geruch des Todes. Ja, wir sind nicht in der besten Situation. In einer extrem beschissenen Situation, um ganz ehrlich zu sein. Wir verstecken uns hinter dichten Bäumen ohne Wasser und Essen. Wir sind müde und haben keine Ahnung, was wir als nächstes tun sollen. Wir sind schwer verletzt. Der Kommandeur, mit dem wir Kontakt aufnehmen konnten, hat uns befohlen, auf Hilfe zu warten. Ich hoffe, Hilfe kommt schneller, als dass der Telefonakku leer ist. Oder ich dehydriert oder verhungert bin. Ich bin sehr müde. Nein, ich bin erschöpft. Und sehe, wie die Menschen um mich herum langsam sterben. 18, 19-jährige Jungs. Ich bin nur 4 Jahre älter, aber an der Schwelle zum Tod fühlt sich dieser Unterschied riesig an. Ich glaube, ich habe in diesem Leben einiges gesehen. Ich bin gereist, ich habe geliebt und sie, ich möchte so gern glauben, dass auch sie all das erlebt haben.
Als ich in Armenien war, haben mir gleich mehrere Leute von dem Buch erzählt. Und was es so bemerkenswert macht, ist, dass Kolja recht offen über die Verluste und Fehler, die die armenische Armee gemacht hat, spricht. In einer Gesellschaft, in der diese nach dem Ende des Krieges eher beschwiegen wurden. Er beschreibt, ja, ziemlich unverblümt, wie der Alltag im Krieg war. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich denn so die Motivation war, dieses Buch zu schreiben.
Well, actually, I decided to write long before this story even happened, because ever since I was a child, I loved reading books, and I actually dreamt about being a writer myself. So I knew I found the story when being behind the enemy lines. I knew that if I'm ever going to make it, if I am to survive, obviously I will write a book about it.
What's the motivation behind the book?
All I want for my readers to have a great time, which is weird to say because obviously it is about war, about suffering, but I don't think it is possible for people who haven't been into war to ever come close to experiencing what soldiers experience, but reading a book, you can get a glimpse of it.
Kolja sagt, er habe schon seit seiner Kindheit geträumt, ein Buch zu schreiben. Und als er dann im Krieg war, habe er gewusst, das ist die Story, die ich aufschreiben muss, sollte ich überleben. Er wünscht sich, dass seine Leser eine gute Zeit haben, während sie das Buch lesen. Also ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingen mag.
Gleichzeitig sagt er aber auch, dass er überzeugt davon ist, dass nur diejenigen Krieg verstehen können, die ihn auch wirklich erlebt haben. Also den Tod, das Trauma und irgendwann auch die Einsicht, wir haben verloren. Das war 2020 ja der Fall, also dass die armenische Seite verloren hat. Und ich habe Kolja gefragt, wann er das so realisiert hat und vor allem, wie er das verarbeiten konnte.
Right after our survival, when we got into the hospital, I saw the new maps. And at that time, like, let's say, I don't remember the number, but let's say the half of the Nagorno-Karabakh was lost. And at that point, I felt extreme emotions, right? So after that evening, I think I felt very little regarding this topic, because I think it is not possible to always feel something. I mean, maybe it is possible, but for me, I found myself in a situation that I could die, and for half a year I was in the hospital again. Yeah, at some point I just switched onto caring about myself, which I needed, and yeah. I don't really feel much regarding this topic anymore.
Kolja erzählt hier, wie er im Krankenhaus zum ersten Mal die neuen Landkarten von Armenien und Aserbaidschan gesehen hat. Aserbaidschan hatte ja eben, wie gesagt, gewonnen und hat die Grenzen neu gezogen. Das hat dann in Kolja einige Emotionen geweckt. Danach hat er sich aber darauf konzentriert, selbst erstmal gesund zu werden, auf sein eigenes Leben, sich an die Prothesen zu gewöhnen. Und heute, so sagt er, fühlt er gar nicht mehr so viel, wenn er an das Thema denkt. Vielen Soldaten fällt es nach dem Krieg schwer, mit ihren Emotionen fertig zu werden. Sie haben schließlich viel Schlimmes erlebt. Tod, Verletzungen, psychische und manchmal auch sexuelle und physische Gewalt. Viele leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen oder kommen wie Kolja mit einer Behinderung aus dem Krieg zurück. Das hat uns auch Narek, unser zweiter Gesprächspartner, über die Nachkriegssituation in Armenien erzählt. Narek ist Politikwissenschaftler und lehrt unter anderem an der Yerevan State University. Auch arbeitet er für die Friedrich-Ebert-Stiftung, worüber ich ihn kennengelernt habe.
Many of the veterans come back from war with disabilities, and this obviously makes their integration back into the workforce problematic, as Armenia is not one of the most accessible countries for people with limits to their mobility. This is not only an economic issue, but this later translates into an issue in the families of these people, because very often you would see men as the main breadwinners of the family. And this affects the economic state of the whole family, but also the mental state of the veterans who have to deal with all the burden, all the psychological burden that the war has left them with.
Viele Männer kommen verletzt und mit körperlichen Beeinträchtigungen aus dem Krieg zurück. Das wiederum bringt die Familiengefüge durcheinander, denn der Mann ist in Armenien traditionell der Ernährer. Statistisch gesehen ist es bei mehr als der Hälfte der Familien der Fall. Und wenn der Mann arbeitsunfähig wird und die Frau einspringen muss, ist das erstmal ein Problem. Es gibt zwar Programme, die den Soldaten und Veteranen dabei helfen sollen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Narek sieht da jedoch Lücken, vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit.
There are a number of programs for veterans, but they don't fully cover the whole spectrum of needs that the veterans have. And the most unaddressed one in this regard is probably the psychological one, because going to therapy is stigmatized, because men cannot be weak, because men cannot be vulnerable, and all the other stereotypes or expectations these men have from themselves in the patriarchal order that they've been brought up in, and by the rules of which they shape their manhood.
Narek macht hier deutlich, dass gerade auch psychische Aspekte nach dem Krieg für viele Veteranen herausfordernd sind. Das hat auch mit der stark christlichen und patriarchal geprägten Gesellschaft in Armenien zu tun. Männer sind da nämlich meistens diejenigen, die die Ansagen machen. Viele Männer glauben, dass sie keine Schwäche zeigen dürfen und ja, Therapie ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, stigmatisiert. Und wenn dann so ein Einschnitt kommt wie ein Verlust im Krieg, das macht mit ganz vielen Menschen logischerweise was, aber eben nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Narek erklärt, dass ja die Suizidrate unter Veteranen nach dem verlorenen Krieg angestiegen ist. Das Selbstbild der Armee hat sich über die Jahre auch verändert. Galt das armenische Militär nach dem Krieg in den 90er Jahren, als es siegreich war, als ja Armee von Helden und denjenigen, die das Land beschützt haben, hängt der Armee seit 2020 und erst recht seit 2023 eher so der Verliererruf nach. Und wenn man heute Soldat wird, startet man ja mit dieser Negativerzählung seine Zeit im Militär. Das Ding ist ja, in vielen Ländern ist Krieg nach wie vor Männersache. Zwar gibt's auch Gegenbeispiele, zum Beispiel Israel und auch immer mehr die Ukraine, aber in den meisten Fällen ziehen weiterhin Männer in den Krieg. In Deutschland ist ein großer Streitpunkt innerhalb dieser ganzen Wehrpflichtdebatte ja, sollten Frauen nicht dieselben Pflichten haben wie Männer? Zunächst also auch
denselben Fragebogen der Bundeswehr ausfüllen müssen.
In Armenien, da gibt es den Wehrdienst nur für Männer. Für die blieb es in der Vergangenheit allerdings nicht nur dabei beim Wehrdienst, sondern sie mussten kämpfen in beiden Kriegen. So gut wie jede Familie in Armenien hat also eine Verbindung zu den Kriegen, wie uns Narek erzählt hat.
There was a survey in 2020 following the Second Karabakh War and Armenia's defeat in it, which showed that 1/3 of the families or people have a family member or an extended family member who has been involved in the war. So it's hard to stop someone in the streets anywhere in the country and that person wouldn't have a story to tell from the army or from the war.
Einer Umfrage zufolge soll 1/3 aller armenischen Familien im Zweiten Karabachkrieg involviert gewesen sein. In so gut wie allen armenischen Dörfern gibt es Friedhöfe mit Andenken an die Gefallenen des Zweiten Karabachkriegs. Also auch als wir da durch die Region gefahren sind, an den Friedhöfen vorbei, siehst du das wirklich jedes Mal. Es gibt auch dann so Porträts von Gefallenen, die teils so als Graffitis an die Hauswände gesprüht wurden.
Gleichzeitig, sagt Narek, habe der Wehrdienst zur Folge, dass der Großteil der jungen Männer im entscheidenden Alter von 18 bis 20 Jahren im geschlossenen System Armee sozialisiert wird, wo starre Hierarchien herrschen und ja, Gewalt omnipräsent ist. Diese prägt sie für ihr ganzes Leben und hat Auswirkungen auf ihre Biografie.
But at the same time, the militarization, which was to a certain extent unavoidable, though excessive in certain ways, has had a significant impact because young men or the majority of young men would have a significant part of their socialization from the age of 18 to 20 in the army, which is being a closed institution, an institution prone to violence and strict hierarchies, shapes young people, and often this is reflected later in their life as members of the society.
Aufgrund des Wehrdienst machen viele Männer, wie Narek sagt, keinen Universitätsabschluss. Also er berichtet hier, dass Männer, die eigentlich Bock hätten zu studieren und motiviert waren, nach dem Wehrdienst oft die Lust verlieren, was zusätzlich auf die Bildungskrise in Armenien einzahlt. Dort machen auch deshalb vor allem Frauen einen Masterabschluss, tatsächlich doppelt so viele wie Männer.
A lot of young men who would enter the university and the semester when they become 18 years old, they're drafted to the army. And when they return to the war, even if they had been very motivated, great students, many of them would lose that motivation and not get back into their studies in a way that they initially wanted. So this would have also a significant impact on the workforce, on the quality of human resources and knowledge creation and research in general, which just adds on the higher education crisis that we're having globally. But this is particularly acute in Armenia, where the majority of students in universities and especially at master's level are female.
Das ist auch, bin ich ehrlich, ein Stück weit verständlich. Die fehlen einfach 2 Jahre in deiner Berufsentwicklung. Und klar könnte man jetzt sagen, beim Wehrdienst lernt man andere Dinge, die in einem Land, das im Dauerkriegszustand ist, tatsächlich auch relevant sind. In Kolyas Fall hat seine Armeezeit sogar dazu geführt, dass er seinen Kindheitstraum erfüllen konnte, also tatsächlich Autor wurde.
Gleichzeitig wissen die Leute immer, Wehrdienst kann gerade in Armenien tödlich enden. Das haben die Familien auch im Kopf, wenn sie dann Nachwuchs bekommen.
The fact that we have a mandatory draft in Armenia also significantly shapes the demographics of the country. Being a rather patriarchal society, especially in certain conservative areas of the country, we still have high rate of abortions based on gender when the parents reveal that the expected baby is going to be female. When boys are born, this is in very many parts of the country still celebrated as a significant achievement. But even so, very soon after this news is revealed, parents start to contemplate and think about how they're going to manage their son's military service.
Narek spricht hier darüber, dass Familien sehr stolz darauf sind, wenn der Nachwuchs männlich ist. Bei Mädchen gibt es dagegen gerade in den Regionen häufiger Schwangerschaftsabbrüche. So viel, wie bitter es auch klingen mag, aber zum patriarchalen Muster in dieser Gesellschaft. Wird es ein Junge, ist es häufig ein Grund zum Feiern. Und dennoch stellen sich die Familien dann die Frage, wie sie später mit dem Wehrdienst umgehen. So eine Situation gab es auch in Nareks Freundeskreis.
This was a similar situation I had with my friends who just recently had a boy, and when they first found out they're going to have a boy, a few minutes after the gender reveal, they were discussing plans of immigration, plans of leaving the country. And the military service has become for many a reason to change citizenship for the family or for the kids when they're still young or leave the country altogether.
Seine Freunde erwarteten nämlich ein Baby, und als klar wurde, dass es ein Junge wird, war der erste Gedanke: Wie schaffen wir es, das Land zu verlassen? Für viele Armenier ist das eben auch ein Grund, ins Ausland zu ziehen.
Diese Beobachtung macht auch Kolja, also der Autor und Kriegsveteran. Und ich habe ihn gefragt, warum er sich eigentlich entschieden hat, freiwillig Soldat zu werden.
My parents didn't know. They knew 1 week before I was shipped off. So I texted them and then spoke to them. A lot of things led to this decision for all my secondary and high school. At some point, when I was 15, I suddenly... felt very patriotic about Armenia when I first visited it in a conscious age. And so I loved it and I wanted to serve it from that time on. Why that happened again is a different topic, because I didn't feel that I belonged to Russia, because I had some problems there anyways. So when I went to Armenia, I felt this is my country. No one can say, why are you here and stuff like this. So why wouldn't I move here and feel like I'm a first-class citizen?
Tatsächlich wussten Koljas Eltern bis kurz vor knapp nichts von seinem Plan, also seiner Entscheidung, armenischer Soldat zu werden. Dafür nennt er mehrere Gründe. Zum einen habe er sich in Russland nicht zugehörig gefühlt. Er erlebte Rassismus, wie er in seinem größtenteils autobiografischen Buch beschreibt. Und schließlich habe er einen starken Patriotismus entwickelt als Jugendlicher, der ihn dann dazu bewegt hat, nach Armenien zu ziehen und seinen Part in der Gesellschaft zu übernehmen.
Umso heftiger, dass ihm, dem Armenier aus Moskau, dann diese krasse Geschichte passiert ist. 70 Tage verloren gegangen, der Verlust der Beine und dann schließlich die Rettung.
Ich kann Koljas Buch wirklich sehr empfehlen, wenngleich es bislang auf Russisch erhältlich ist. Allerdings meinte Kolja, eine englische Übersetzung ist bereits angeleiert, und sollte die tatsächlich kommen, lassen wir es euch auf jeden Fall wissen.
Wir haben auf die Chronologie des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts zurückgeblickt. Wir haben mit Kolja über seine individuellen Erfahrungen gesprochen, die er in der Armee gemacht hat, warum er überhaupt in die Armee beigetreten ist. Und dann hat Narek uns noch erklärt, welche Auswirkungen der Krieg auf die armenische Gesellschaft hat.
Was Krieg mit einer Gesellschaft macht, unterscheidet sich natürlich von Fall zu Fall. Es macht einen Unterschied, ob man in dem Land lebt, das der Aggressor ist, oder das Land der Verteidiger, ob man aktiv im Krieg kämpft oder ob man Teil der Diaspora ist.
Auch haben wir ja in dieser Folge gar nicht mit Menschen aus Aserbaidschan, also der anderen Seite, gesprochen. Dazu würden wir aber total gern auch mal eine eigene Episode machen.
Auf jeden Fall. Im ersten Part des Podcasts haben wir ja auch schon angeteasert, der Konflikt zwischen den beiden Ländern befindet sich aktuell an einem historischen Punkt. Armenien und Aserbaidschan sind dabei, einen Friedensdeal zu schließen. Und ein wichtiger Step dafür wurde Anfang August gemacht.
The country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel and diplomatic relations and respect each other's sovereignty and territorial integrity. And I just spent a lot of time with these two men. I think they're going to have a great relationship.
Da waren nämlich die Staatschefs von Armenien, also Nikol Paschinyan, und von Aserbaidschan, also Ilham Aliyev, im Weißen Haus und haben von Trump vermittelt eine Absichtserklärung für einen möglichen Frieden unterzeichnet.
Und die Form ist hier wichtig. Also es ist noch gar nicht der finale Friedensdeal, aber tatsächlich trotzdem natürlich ein weitreichender Schritt. Also dass Paschinyan und Aliyev nun für Trump sich die Hand gereicht haben, ist schon bemerkenswert.
Bis zur Unterzeichnung des finalen Vertrags sind aber noch einige Punkte zu klären. So will Aserbaidschan zum Beispiel Armenien noch einige Zugeständnisse abringen, obwohl ja Armenien schon viele gemacht hat in der Vergangenheit.
Armenien hat sich etwa bereit erklären müssen, Klagen vor internationalen Gerichten zurückzuziehen, also zu Kriegsverbrechen, die es Aserbaidschan vorwirft. Auch soll es keine Forderungen mehr stellen dürfen hinsichtlich der Rechte der Armenier aus Bergkarabach. Dabei sind die Geflüchteten im Grunde die größten Verlierer des Deals.
Aserbaidschan will aber noch mehr, vor allem eine Änderung der armenischen Verfassung, was für die Armenier eigentlich ein No-Go darstellt.
Und bei all dem ist Aserbaidschan in der stärkeren Position. Es braucht diesen Friedensdeal, nämlich eigentlich nicht zwangsläufig. Was für Aserbaidschan allerdings dabei rumkommen könnte, ist ein strategischer Transitkorridor, den es schon seit langer Zeit will und dessen Umsetzung nun im Weißen Haus weiterverhandelt wurde.
Und jetzt wird sogar noch komplizierter, haltet euch fest. Dieser Transitkorridor soll von Aserbaidschan an Armenien vorbei zur aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan führen, was für Aserbaidschan eine bessere Verbindung zu seinem Partner Türkei herstellen würde.
Und für diesen Korridor hat sich Trump für die USA die Rechte gesichert. Und die Straße hat er. Trumps Weg zu internationalem Frieden und Wohlstand, also the Trump Route for International Peace and Prosperity, kurz TRIP genannt.
Ja, schon ganz schön trippy.
Und da ist auch noch vieles unklar, also etwa Finanzen, Zeitraum etc. Und auch hat sich Iran, an dessen Grenze die Route verlaufen soll, also die Grenze von Armenien zu Iran, alles andere als begeistert darüber gezeigt, dass da jetzt US-amerikanische Unternehmen hinkommen sollen, die diese Route betreiben sollten.
Ihr merkt, es ist kompliziert, gelinde gesagt. Deshalb verlinken wir euch an dieser Stelle zwei Empfehlungen in den Shownotes. Eines davon ist eine Podcast-Folge unserer Kollegin Luise Glum, die in Armenien lebt und dort mit den Menschen über diesen Trump-Korridor gesprochen hat. Und einen Artikel von Marta Achmedow verlinken wir euch auch. Die hat über die Fallstrecke des Deals geschrieben und sie anschaulich erklärt.
In jedem Fall, bis zu einem möglichen Friedensdeal wird noch Zeit vergehen. Und das sagen auch unsere beiden Gesprächspartner. Hier zunächst Narek.
There is still a long way to go until the formal signing of the final peace treaty, but there is even a longer road to overcome the mutual mistrust between the sides that have been fighting for several decades. Doesn't matter how much Trump claims that he has solved this conflict, even though he all the time gets one of the names of the countries wrong, there is still much effort need to be put in order to bring stability and peace in the region and actual positive peace between the people of these two nations.
Und das sagt Kolja.
I can see peace in the upcoming, let's say, 10 years, 20 years, 30 years, but I don't think the peace will last forever. And I think that any sane country should always be ready and should always prepare. I hope Armenia never forgets about the fact that the threat is always there.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer fünften Podcast-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann folgt uns total gerne auf Apple Podcasts und Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Alternativ könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben. Unsere Accounts verlinken wir euch wie immer in den Shownotes.
Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge Gen East.
Tschüssi!